Hallo, hier spricht Hajo Danke. Schön, dass du jetzt da bist. Hier gibt es Geschichten, Hörgeschichten. Das Ganze ist ein Experiment direkt aus dem Pott, dem Ruhrpott. Hier gibt's das Leben, mal rasselnd düster und mal zum Lachen, aber immer direkt von mir. Hajo Danke. Ohren auf, es geht los. Es gab in der gesamten Fliederstraße, ja vielleicht sogar in der ganzen Stadt, keine Kinder, die so lammfromm waren wie Lina und Tim Lina. 7 Jahre alt, hatte goldblonde Locken, die immer perfekt saßen, und ein Lächeln, das selbst den griesgrämigsten Postboten dazu brachte, ein Liedchen zu pfeifen. Ihr kleiner Bruder Tim, gerade 6 geworden, war das Ebenbild von Sanftmut. Er trug seine Stoffhose stets ohne einen einzigen Grasfleck, und seine größten Hobbys waren das Sortieren von bunten Murmeln nach Regenbogenfarben und das Vorlesen von Geschichten für seine Kuscheltiere. Die Eltern Herr und Frau Sonnenschein, was übrigens kein Witz war, sie hießen wirklich so, lebten in einem Zustand permanenter Glückseligkeit, während andere Eltern in der Nachbarschaft mit Augenringen und dem Geruch von verschüttetem Kakao zu kämpfen hatten, genossen die Sonnenscheins ihre Nachmittage bei klassischer Musik und Kräutertee. Ach, unsere Engel, säuselte Frau Sonnenschein oft, während sie beobachtete, wie Lina ihrem Bruder Tim ganz vorsichtig das letzte Stück Apfelkuchen überließ, ohne auch nur mit der Wimper zu zucken. Sie streiten nie, sie zanken nie. Es ist fast so, als wären sie aus Zuckerwatte gemacht. An diesem speziellen Nachmittag saßen die beiden im Garten unter der alten Trauerweide. Es war ein Bild für ein Gemälde. Lina flocht ein Gänseblümchenkranz für ihre Mutter und Tim baute aus Bauklötzen einen kleinen Bauernhof für die Käfer im Gras. Es war so friedlich, dass selbst die Vögel in den Bäumen nur ganz leise zwitscherten, um die Harmonie nicht zu stören. Doch weit oben am Himmel, über den schwarzen Zacken der fernen Berge, hatte sich etwas gelöst. Ein kleiner roter Funke war aus den Schornsteinen einer alten Burg entwischt, ein Geist, der viel zu lange hinter verschlossenen Türen und schweren Klinken geschmort hatte. Dieser Geist war nicht groß, er war kaum so groß wie eine Faust, hatte die Farbe von geronnenem Blut und trug einen winzigen Umhang, der aussah, als wäre er aus den Flügeln einer dicken Schmeißfliege geschneidert worden. Sein Name war Kratzfuß und er war ein waschechter Schulterteufel. Kratzfuß hasste Harmonie. Er hasste das Leise, das Brave und ganz besonders hasste er Kinder, die ihren Apfelkuchen teilten. Für ihn war Freundlichkeit wie saure Milch in seinen Ohren. Mit einem leisen Zischen, das wie das Entweichen von Luft aus einem Fahrradreifen klang, segelte Kratzfuß durch die Luft der Fliederstraße. Er suchte nach einem Wirt. Er brauchte Ohren, in die er seine giftigen kleinen Lieder singen konnte. Als er über den Zaun des Gartens der Sonnenscheins flog, blieb er schlagartig in der Luft hängen. Er sah Lina, er sah Tim, er sah die Gänseblümchen und die Bauklötze. Ein Schauer des Ekels lief über seinen rötlichen Rücken. Bäh, krächzte Kratzfuß leise. Und sein Atem roch nach verfaulten Eiern und sauren Drops.
Das ist ja ekelhaft, das ist ja widerlich brav. Hier gibt es Arbeit zu tun, viel Arbeit. Er ließ sich tiefer sinken, er beobachtete, wie Tim gerade einen gelben Bauklotz auf einen roten setzte. Lina lächelte ihn an und sagte: Das hast du toll gemacht, kleiner Bruder. Kratzfuß spuckte eine winzige schwarze Flamme in die Luft. Toll gemacht, Pa. Er hat den roten Stein schief gesetzt. Er macht deinen Bauernhof kaputt, du dumme Gans, flüsterte er, obwohl ihn noch niemand hören konnte. Er landete lautlos auf dem Ast der Weide, direkt über den Köpfen der Kinder. Er rieb sich die winzigen, krallenbewehrten Hände und seine Augen leuchteten gelb auf.
Der Schulterteufel wusste, dass man bei so lammfrommen Kindern nicht mit dem Vorschlaghammer arbeiten durfte. Man musste säen ganz leise. Ein winziges Körnchen Zweifel hier, ein kleiner Funke Neid dort. Er sah auf Linas glänzendes Haar, er sah auf Tims unschuldige Augen. Bald murmelte er und zog einen winzigen Dreizack aus seiner Tasche, der aus einer verbogenen, rostigen Büroklammern bestand.
Bald werdet ihr euch wünschen, ihr hättet dieses Schloss Klinkenstein niemals.
gelesen. Ich werde euch zeigen, wie viel Spaß es macht, die Krallen auszufahren. Er wartete auf den perfekten Moment. Ein Windstoß wehte durch die Weide und für einen Wimpernschlag verdeckte der Schatten der Blätter die Sonne. In diesem Moment ließ sich Kratzfuß fallen. Er landete nicht auf dem Boden, sondern teilte sich um zwei winzige, unsichtbare Funken auf einer Schlüpfe auf Linas linke Schulter. Der andere klammerte sich um Tims kurzes Haar. Die Kinder merkten nichts, sie spürten nur ein ganz kurzes Frösteln, als wäre eine kalte Wolke vor die Sonne gezogen. Lena schüttelte kurz den Kopf. Warum fühlte sich ihr Gänseblümchenkranz plötzlich so schwer an? Und warum sah Tims Bauernhof auf einmal so unordentlich aus?
Tim wiederum starrte auf Linas Hände.
Warum hatte sie eigentlich mehr Blumen als er? War das nicht unfair? Kratzfuß grinste sein breitestes, fiesestes Grinsen. Die Infektion hatte begonnen.
Die lammfrommen Tage der Fliederstraße waren gezählt und das Schicksal der Familie Sonnenschein nahm gerade eine ganz schreckliche, teuflische Wendung. Die Sonne stand noch immer golden über dem Garten der Sonnenscheins, aber für Lina fühlte sich das Licht plötzlich grell und unangenehm an. Auf ihrer linken Schulter saß Kratzfuß, unsichtbar für das menschliche Auge, und bohrte seinen winzigen Dreizack ganz sachte in ihren Nacken. Es tat nicht weh, aber es erzeugte ein kribbelndes, fieses Gefühl, das direkt in ihr Gehirn wanderte. Schau ihn dir an, flüsterte der Schulterteufel mit einer Stimme, die wie das Rascheln von vertrocknetem Laub klang. Dein kleiner Bruder Tim, er hält sich für was Besseres, oder? Er baut seinen doofen Bauernhof und erwartet, dass du ihn bewunderst. Aber guck mal genau hin, Lina. Er hat sich die schönste rote Blume geschnappt, die eigentlich in deinen Kranz gehört hätte. Er hat sie dir einfach weggenommen, während du nicht hingesehen hast. Lina blinzelte. Hatte Tim das wirklich getan? Sie starrte auf den kleinen Haufen Gänseblümchen vor ihr tatsächlich. Da fehlte doch eine Blume, oder? Zumindest redete sie sich das jetzt ein. Ihr kleiner Bruder Tim saß derweil völlig ahnungslos da und summte ein leises Liedchen, während er einen Plastiktraktor über das Gras schob. Auf Tims Schulter war der andere Teil von Kratzfuß ebenfalls nicht untätig.
Hörst du das?
Zischte er in Tims Ohr. Sie denkt, du bist ein Baby. Sie beobachtet dich wie eine strenge Lehrerin. Sie wartet nur darauf, dass du einen Fehler machst, damit sie dich bei Mama verpfeifen kann. Und schau mal, wie sie ihren Kranz flechtet. Sie macht ihn viel schöner als deinen Bauernhof, nur um dich zu ärgern. Tim spürte, wie ein kleiner Kloß in seinem Hals aufstieg. Warum war Lina plötzlich so still? Und warum sah sie ihn so böse an? Er wollte eigentlich fragen, ob sie mitspielen will, aber der Teufel auf seiner Schulter hielt ihm den Mund zu.
Frag nicht!
Befahl Kratzfuß. Zeig ihr lieber, wer hier der Chef im Garten ist. Lina hielt es nicht mehr aus. Das Flüstern in ihrem Kopf wurde lauter. Er lacht dich aus. Lina, innerlich lacht er über dich. Schau dir diese perfekten Locken an. Es wäre doch jammerschade, wenn da mal jemand ordentlich dran ziehen würde, oder? Nur um zu sehen, ob er dann immer noch so dumm lächelt. Lina spürte, wie ihre Finger kribbelten. Ein Gefühl von unbändiger Wut, das sie bisher gar nicht kannte, stieg in ihr auf wie kochendes Wasser. Sie legte den Gänseblümchenkranz beiseite. Nein, sie warf ihn fast weg.
Tim,
sagte sie, und ihre Stimme klang hölzern und kalt.
Tim sah auf, ja, Lina?
Du hast meine Blume geklaut, schrie sie plötzlich los.
Tim riss die Augen auf.
Hab ich gar nicht, ich hab nur mit meinen Steinen gespielt.
Lügner, kreischte Lina, Kratzfuß auf ihrer Schulter, tanzte vor Freude einen kleinen wilden Tanz.
Gib sie her, sofort!
Bevor Tim reagieren konnte, schoss Linas Hand vor. Aber sie griff nicht nach einer Blume, sie griff nach Tims sorgfältig gestutztem Haarschopf. Mit einem festen Ruck zog sie ihn nach hinten. Tim stieß einen Schrei aus, der so gar nicht nach einem lammfrommen Jungen klang. Es war ein Schrei voller Schmerz und Überraschung.
Aua, lass los, Mama!
Brüllte Tim. Aber Kratzfuß auf seiner Schulter war sofort zur Stelle.
Nicht petzen, du Feigling!
Schlag zurück. Siehst du ihr Bein? Es steht direkt vor dir. Ein kleiner Tritt, ein schnelles Beinstellen und die große Prinzessin liegt im Dreck. dessen Tränen vor Schmerz bereits in den Augen standen, dachte nicht mehr nach die sanften Worte der Eltern, das Versprechen, immer lieb zu sein. All das war wie weggewischt. Er sah Linas Schienenbeine, sah, wie sie ihn noch immer an den Haaren hielt und ihr Gesicht zu einer hässlichen Fratze verzogen hatte. Er holte aus und trat mit seinem festen Halbschuh gegen ihr Bein, während er gleichzeitig versuchte, ihr ein Bein zu stellen. Lena stolperte, verlor den Halt und landete mit einem dumpfen Schlag im Blumenbeete. Schöner Kranz wurde unter ihrem Gewicht zerquetscht.
Du blöder Mistkerl!
Schrie sie das Wort Mistkerl, hatte sie noch nie benutzt. Sie wusste nicht einmal genau, woher sie es kannte. Aber es fühlte sich in diesem Moment verdammt gut an, es zu sagen. Im Haus am Küchentisch saßen Herr und Frau, Sonnenschein und tranken ihren Kräutertee. Sie hörten die Schreie aus dem Garten, Frau Sonnenschein lachte leise.
Bah, hör dir das an, Schatz, die beiden spielen sicher, Räuber und Gendarm, wie lebhaft sie heute sind. Es ist so schön, wenn Kinder ihre Fantasie benutzen. Herr Sonnenschein nickte selig.
Ja, wirklich wunderbar, ein Herz und eine Seele, die beiden. Sie ahnten nicht, dass draußen gerade die Welt zusammenbrach. Lena saß im Matsch und starrte ihren Bruder mit einem Hass an, der tief schwarz war. Und auf ihren Schultern saßen zwei kleine rote Gestalten, die sich gegenseitig ein
High-Five gaben.
Das war erst der Anfang, flüsterte Kratzfuß und leckte sich über die spitzen Zähne. Morgen werden wir mal sehen, was man mit Papas teurer Aktentasche und einer Schere so alles anstellen kann. Und Lena, das mit den Haaren war gut. Aber das nächste Mal nimmst du die Bürste mit den harten Borsten. Das zieht viel schöner. Lena und Tim sahen sich an, die Liebe war weg. In ihren Augen spiegelte sich nur noch das gelbe Leuchten der Teufelsaugen wieder. Die Verwandlung der lammfrommen Kinder zu den fiesen Kröten der Fliederstraße war in vollem Gange. Nach dem Vorfall im Garten war im Haus der Sonnenscheins eine seltsame, dicke Luft eingezogen. Normalerweise hätten Lena und Tim sich nach spätestens 5 Minuten weinend in den Armen gelegen und sich gegenseitig versprochen, nie wieder böse zu sein. Doch diesmal war es anders. Kratzfuß saß fest in ihren Nacken und hielt die Wut am Kochen wie ein kleiner Koch, der ständig neuen Pfeffer in die Suppe streut. Die Familie saß im Wohnzimmer, Frau Sonnenschein summte eine Melodie von Mozart und goss ihre preisgekrönten Orchideen, die auf der Fensterbank in prachtvollen Keramiktöpfen standen. Herr Sonnenschein hatte seine Aktentasche auf dem Esstisch ausgebreitet und sortierte wichtige Verträge für das große Meeting am nächsten Morgen. Es war die perfekte Kulisse für eine Katastrophe. Lena saß auf dem Teppich und starrte auf Mamas Lieblingsvase, eine gläserne Schönheit, die im Sonnenlicht funkelte. Kratzfuß biss ihr sachte ins Ohrläppchen. »Siehst du, wie sie diese Blumen liebt?« zischte er. »Sie liebt diese dummen Pflanzen mehr als dich. Den ganzen Tag redet sie nur von Dünger und Blüten. Es wäre doch ein Jammer, wenn diese Vase, naja, einfach so vom Tisch hüpfen würde, oder? Stell dir das Gesicht deiner Mutter vor, das wäre ein Spaß, der 1000 Gänseblümchen-Kranzpunkte wert ist.« Lena spürte ein fieses Kribbeln in ihren Fingerspitzen. Gleichzeitig flüsterte der andere Teil des Teufels Tim zu, der eigentlich mit seinen Murmeln spielen sollte.
»Schau mal, Papa hat die Tasche offen gelassen.«
»Da drin sind so viele bunte Stifte. Und diese weißen Papiere sehen so leer aus. Wäre es nicht toll, wenn du darauf ein schönes, großes Monster malst. Mit Filzstiften, die man nie wieder wegwischen kann. Papa wird Augen machen, wie kreativ sein kleiner Junge ist.« Tim sah zu seinem Vater, der gerade kurz in die Küche ging, um sich einen frischen Kräutertee zu holen. Es war die Chance, Kratzfuß gab ihm einen kleinen Schubs.
»Lauf! Kleiner Teufel, lauf!«
Tim Tim schlich zum Tisch mit einer Handbewegung, die erstaunlich flink für einen Sechsjährigen war, schnappte er sich den dicksten, schwärzesten Permanentmarker aus der Stiftebuchse, öffnete die Aktentasche und fing an, wilde, zackige Linien über den Hauptvertrag der Firma Sonnenschein und Partner zu ziehen. Ein Monster, flüsterte er, und sein Gesicht verzog sich zu einem hämischen Grinsen. Ein großes, schwarzes Monster für den Chef! Gleichzeitig erhob sich Ina. Sie tat so, als wolle sie nur ein Buch aus dem Regal holen. Aber Kratzfuß steuerte ihre Bewegungen wie eine Marionette. Als sie an der Fensterbank vorbeiging, blieb sie ganz aus Versehen mit dem Ellenbogen hängen. Es war kein kleiner Stoß, es war ein gezielter Rempler. Die Glasvase schwankte einen Moment lang, schien sie in der Luft zu hängen, als würde sie überlegen, ob sie wirklich fallen sollte. Dann gab die Schwerkraft nach mit einem ohrenbetäubenden Klirr, zerschellte sie auf dem Parkettboden. Wasser ergoss sich wie eine kleine Flutwelle über den Teppich und die Orchideen lagen wie erschlagene Soldaten dazwischen. Frau Sonnenschein stürzte aus der Küche herein.
Oh Gott, meine Vase! Meine Blumen!
Sie sah Lena an, die mit aufgerissenen Augen und einem heimlichen Grinsen das Kratzfuß ihr ins Gesicht zauberte. Da stand Lena. Was hast du getan? Ich war das nicht. Log Lena so glatt, dass Kratzfuß auf ihrer Schulter fast einen Purzelbaum schlug.
Das war Tim!
Er hat mich geschubst, weil er mit seinen Murmeln nach mir geworfen hat. Was? Schrie Tim vom Esstisch herüber, während er schnell den schwarzen Stift hinter seinem Rücken versteckte. Das stimmt gar nicht. Sie hat es extra gemacht, weil sie böse ist. In diesem Moment kam Herr Sonnenschein dazu. Er sah das Chaos am Boden und dann fiel sein Blick auf den Tisch. Er sah seine Aktentasche, er sah den Vertrag, er sah das große schwarze Monster, das nun genau dort thronte, wo eigentlich seine Unterschrift stehen sollte. Sein Gesicht verfärbte sich von Sartrosa zu einem bedrohlichen Dunkelviolett. Tim, flüsterte er, und seine Stimme klang wie eine dampfende Lokomotive kurz vor der Explosion. Hast du meine Verträge bemalt? Lena hat gesagt, ich soll das machen, rief Tim verzweifelt. Kratzfuß flüsterte ihm zu. Gute Idee, schieb es ihr in die Schuhe. Sie ist die Große. Sie kriegt den Ärger.
Er hat alles gewonnen. Meisterschaften, Pokale, die Champions League. Und trotzdem, für viele bleibt Stefan Effenberg bis heute ein Feindbild. Ein Moment hat dafür gereicht. Dallas 1994, ein Mittelfinger und eine Karriere im DFB-Team, die ab da quasi vorbei war. Doch da beginnt sie eigentlich erst, die eigentliche Geschichte des Stefan Effenberg. Die Geschichte eines Spielers, der nie gefallen wollte, der nie zurückgerudert ist und der bereit war, alles zu verlieren, nur nicht sich selbst. Vom Tiger zum Chefe beim FC Bayern, vom Ausgestoßenen zum Champions-League-Sieger. Das ist die Geschichte von Stefan Effenberg. Alles gewonnen, außer die Menschen, ab sofort bei den 100 Fußballlegenden, überall, wo es Podcasts gibt.
Du kleiner Lügner, kreischte Lena und stürzte auf Tim zu See, riss ihm den schwarzen Stift aus der Hand und versuchte, ihm damit im Gesicht herumzumalen. Ich bring dich um, ich mach dich ganz schwarz. Die Eltern standen fassungslos in der Mitte des Wohnzimmers. Das war nicht mehr die lammfromme Idylle. Das war Krieg. Ihre kleinen Engel brüllten sich an, beschimpften sich mit Worten, die sie eigentlich gar nicht kennen dürften, und wälzten sich zwischen Glasscherben und Orchideendünger auf dem Boden. Das sind nicht unsere Kinder, hauchte Frau Sonnenschein und hielt sich an ihrem Mann fest. Was ist nun in sie gefahren? Kratzfuß, der nun auf der Lampe über dem Esstisch saß, rieb sich vergnügt den Bauch. Das nennt man Charakterbildung, meine Liebe, kicherte er. Er genoss das herrliche Chaos. Die Verträge waren ruiniert, die Vase war Geschichte und der Hass zwischen den Geschwistern war nun so fest zementiert wie Beton. Morgen, flüsterte Kratzfuß herab zu den am Boden kämpfenden Kindern. Morgen fangen wir an, die Zahnpasta in die Schuhe zu füllen. Oder vielleicht schneiden wir Linas Puppen die Haare ab. Ja, das wird ein Fest. Die Verwandlung war nun nicht mehr zu leugnen. Die kleinen fiesen Teufel der Fliederstraße hatten das Kommando übernommen und das Schlimmste stand den Eltern erst noch bevor. Die Nacht war für Herr und Frau Sonnenschein kurz und unruhig gewesen. In ihren Träumen sahen sie riesige schwarze Monsterverträge und fliegende Glasvasen. Als sie am nächsten Morgen in die Küche schlurften, hofften sie, dass alles nur ein böser Albtraum gewesen war. Doch die Realität saß bereits am Frühstückstisch in Gestalt von Lina und Tim, die sich gegenseitig mit Blicken dolchten, die Stein zum Schmelzen gebracht hätten. Kratzfuß war hellwach. Er hatte die Nacht damit verbracht, zwischen den Kinderzimmern hin und her zu hüpfen und Albträume von Ungerechtigkeit und Rache zu sehen. Nun hockte er auf der Kaffeemaschine und beobachtete mit gelben Augen, wie Frau Sonnenschein versuchte, eine friedliche Frühstücksatmosphäre zu schaffen.
»So, meine Lieben«, sagte sie mit einer Stimme, die viel zu fröhlich klang, um wahr zu sein,
»wir fangen heute ganz neu an. Es gibt frische Brötchen, Mamas selbstgemachte Erdbeermarmelade und für Papa einen ganz starken Kaffee.«
»Ich will keine Marmelade«,
blaffte Tim plötzlich los. Kratzfuß flüsterte ihm zu. »Viel zu süß, viel zu klebrig. Schau dir die Butter an, Tim, die ist so weich. Wäre es nicht lustig, wenn die Butter plötzlich nach etwas ganz anderem schmecken würde?«
»Etwas würzigem.«
Tim schielte zum Salzstreuer. Gleichzeitig saß Kratzfuß andere Hälfte auf Linas Schulter.
»Lina, schau dir Mamas Kaffee an.«
»Sie liebt ihren Kaffee am Morgen. Ohne ihn ist sie ein Häufchen Elend. Stell dir vor, da wäre statt Zucker ein ordentlicher Schuss Spülmittel drin. Das würde so schöne Blasen geben beim Trinken.« Lina kicherte leise, ein Geräusch, das er an eine herumlaufende Ratte erinnerte als an ein Kind. Während Frau Sonnenschein sich umdrehte, um den Toaster zu bedienen, begannen die kleinen Teufel ihr Werk. Tim schnappte sich den Salzstreuer mit einer Geschwindigkeit, die man ihm gar nicht zugetraut hätte, schraubte er den Deckel ab und schüttete fast die Hälfte des Inhalts in die geöffnete Butterdose. Dann strich er die Oberfläche mit dem Messer wieder glatt, als wäre nichts gewesen. Kratzfuß klatschte lautlos Beifall. Lina war noch raffinierter, sie schlich zur Spüle, wo eine Flasche mit neongrünem Geschirrspülmittel stand. »Zitrone frische«, las der Schulterteufel auf dem Etikett vor. »Das passt doch hervorragend zu Pattas Arabica-Bohnen.« Lina drückte dreimal kräftig auf den Pumpverschluss direkt in die dampfende Kaffeetasse ihres Vaters. Die Flüssigkeit versank lautlos im schwarzen Gold. Herr Sonnenschein setzte sich an den Tisch. Er sah müde aus. »Danke, Schatz«, murmelte er und griff nach seiner Tasse. Er nahm einen gewaltigen Schluck, während Lina und Tim sich gegenseitig anstießen und fast am Ersticken waren vor unterdrücktem Lachen. Es dauerte genau 3 Sekunden. Herr Sonnenschein erstarrte, sein Gesicht verfärbte sich von blassgelb zu einem giftigen Grün. Er fing an zu würgen, und als er den Mund öffnete, um etwas zu sagen, kam kein Wort heraus. Stattdessen schwebte eine perfekte, schillernde Seifenblase aus seinem Mund hervor. Dann noch eine und noch eine.
Ah! Brüllte er! Und spuckte den schaumigen Kaffee quer über den Tisch. Was ist das? Das schmeckt nach Putzmittel.
Bernhard, was ist denn?
Rief Frau Sonnenschein erschrocken und wollte ihn beruhigen. Sie griff instinktiv nach einem Brötchen, bestrich es dick mit der präparierten Butter und biss hinein, um den Stress wegzukauen. Ihr Schrei war fast noch lauter als seine Aussch. Mein Mund, das ist ja pureres Salz. Wer macht denn sowas? Sie starrte ihre Kinder an. Lina und Tim saßen da, die Gesichter zu unschuldigen Masken verzerrt, aber ihre Augen leuchteten in einem unheimlichen Gelb. »Das war Tim«, rief Lina sofort. »Ich hab gesehen, wie er das Salz in die Butter gekippt hat.« hat. Er ist so ein fieser kleiner Koch. Stimmt gar nicht, schrie Tim zurück. Lina hat den Kaffee vergiftet. Ich habe genau gesehen, wie sie an der Spüle war. Sie will, dass Papa stirbt. Was? Herr Sonnenschein stand auf. Schaumreste klebten noch an seinem Bart. Er zitterte vor Wut. Reicht euch das denn nicht? Erst die Vase, dann meine Arbeit und jetzt das Essen?
Was ist nur mit euch los?
Kratzfuß auf der Kaffeemaschine hielt sich den Bauch vor Lachen. Dies war besser als jedes Theaterstück. Die Eltern waren am Ende ihrer Kräfte. Die Kinder waren voller Hass aufeinander und voller Schadenfreude gegenüber den Erwachsenen. Wisst ihr was? Schrie Herr Sonnenschein. Wenn ihr euch wie kleine Monster benehmt, dann gibt es heute kein Spielzeug, kein Fernsehen und keine Freunde. Ihr geht beide sofort in eure Zimmer und bleibt dort, bis ich sage, dass ihr wieder raus dürft.
Fein,
brüllten Lena und Tim wie aus einem Mund. Sie stürmten aus der Küche, wobei Tim Lena noch absichtlich die Tür vor der Nase zuschlug und Lena ihm dafür kräftig in die Hacken trat. Oben im Flur trafen sie sich kurz. Kratzfuß war wieder vereint auf Lenas Schulter. Zimmerarrest? Kicherte der Teufel. Das ist doch keine Strafe, das ist eine Gelegenheit. Lena, in Tims Zimmer stehen seine geliebten Dino-Modelle und Tim, in Lenas Zimmer wartet die Puppensammlung, die sie so stolz hütet. Wäre es nicht an der Zeit für ein kleines Unglück im Kinderzimmerviertel? Die beiden Geschwister sahen sich an, das lammfromme Leuchten in ihren Augen war endgültig erloschen. Sie waren nun keine Geschwister mehr, sie waren Agenten des Chaos. Die Küche war erst der Anfang gewesen, der wahre Krieg um das Haus Sonnenschein würde jetzt erst richtig losgehen. Der Arrest hätte eigentlich zur Besinnung dienen sollen, doch im Haus der Sonnenscheins gab es keine Besinnung mehr, solange Kratzfuß die Regie führte. Der kleine Schulterteufel huschte durch die Schatten des Flurs, seine Augen leuchteten wie glühende Kohlen. Er wusste, dass Herr und Frau Sonnenschein unten in der Küche saßen und verzweifelt versuchten, den Salzgeschmack und den Seifenschaum loszuwerden. Es war der perfekte Moment für den nächsten Schlag. Lena saß in ihrem Zimmer, das normalerweise wie ein kleiner Prinzessinnentraum aussah. Rosa Wände, weiße Regale und eine stolze Sammlung von Porzellanpuppen und Stofftieren, die alle einen Namen und einen festen Platz hatten. Doch Kratzfuß flüsterte ihr zu. Glaubst du wirklich, dass Tim brav in seinem Zimmer sitzt?
Nein, Lena.
Er lacht über dich, er plant sicher schon, wie er deine Lieblingspuppe Annabelle entführt. Warum wartest du darauf? Sei schneller, geh in sein Zimmer und zeig seinen dämlichen Dinosauriern, was ein richtiges Aussterben bedeutet. Gleichzeitig schlich der andere Teil des Teufels durch Tims Gedanken. Tim starrt auf seine stolze Sammlung von T-Rex- und Raptor-Modellen, die er mühsam aus Bausätzen zusammengeklebt hatte. Lena wird sie kaputt machen. Tim, sie hasst deine Dinos. Sie hat schon die Schere in der Hand, um dein Stoffigel zu rasieren. Geh rüber, mach ihre Puppenstube platt, bevor sie dir alles wegnimmt. Wie auf ein geheimes Kommando öffneten sich beide Zimmertüren gleichzeitig einen winzigen Spalt. Die Kinder huschten auf den Flur, passierten einander wie zwei feindliche Spione und schlüpften jeweils in das Zimmer des anderen. Kratzfuß kicherte so laut, dass er fast von der Schulter gefallen wäre. Tim stand im rosa Reich seiner Schwester. Er sah die Puppen, die ihn mit ihren großen Glasaugen anstarrten. Ihr seid blöd, flüsterte er. Der Teufel in seinem Ohr zischte. Schau mal. Da ist der Schminkkasten, den sie zum Geburtstag bekommen hat. Die Lippenstifte sind so schön rot und die Puppengesichter sind so blass. Tim schnappte sich den knallroten Lippenstift. Er drehte ihn bis zum Anschlag heraus und begann, der teuersten Porzellanpuppe wild Kriegsbemalung ins Gesicht zu schmieren. Aber das reichte Kratzfuß nicht.
Die Haare, Tim. Puppen brauchen keine Locken.
Tim griff zur Bastelschere, die auf Linas Schreibtisch lag. Schwipp, schnapp. Die goldenen Locken fielen in Geschön auf den Teppich. Tim fühlte eine wilde, dunkle Freude. Er riss die Kleider der Puppen auf und warf sie kreuz und quer durch den Raum. Währenddessen herrschte in Tims Zimmer das nackte Grauen für alle Urzeitwesen. Lena stand vor dem Regal mit den mühsam bemalten Plastikdinosauriern. Babyspielzeug, spottete sie, Kratzfuß trieb sie an. Ein T-Rex ohne Kopf ist viel interessanter, meinst du nicht? Und schau mal, sein Vulkanmodell aus Gips. Es wäre doch toll, wenn es mal so richtig ausbricht. Mit Papas Rasierwasser und Mamas Nagellackentferner. Lena kannte kein Erbarmen. Sie packte den großen Tyrannosaurus und drückte seinen Kopf so lange nach hinten, bis das Plastik mit einem hässlichen Knacken nachgab. Sie riss die Beine der Raptoren ab und vergrub sie im Mülleimer unter alten Apfelresten. Dann holte sie die Flasche Nagellackentferner hervor, die sie heimlich aus dem Bad stibitzt hatte, und goss sie über Tims geliebte Dino-Landschaft. Die Farbe begann sich aufzulösen. Der Gips wurde weich und schmierig. Es stank bestialisch nach Chemie.
So, sagte Lena triumphierend, jetzt hat er gar nichts mehr.
Plötzlich hörten sie schwere Schritte auf der Treppe. Herr Sonnenschein wollte nach dem Rechten sehen. Die Kinder schlüpften blitzschnell zurück in ihre eigenen Zimmer und knallten die Türen zu. Als Herr Sonnenschein Linas Tür öffnete, sah er zuerst nur seine Tochter, die unschuldig auf dem Bett saß und in einem Buch blätterte. Doch dann schweifte sein Blick zum Puppenregal. Er sah die kahlen Köpfe, die verschmierten Gesichter und das Chaos aus Stofffetzen. Er hielt sich den Kopf.
Lena! Was ist hier passiert?
Das war Tim, schrie Lena und brach in gespielte Tränen aus.
Er ist reingekommen und hat alles kaputt gemacht.
Er hat gesagt, meine Puppen sind hässlich.
Herr Sonnenschein stürmte rüber zu Tim. Er riss die Tür auf und wurde von einer Wolke aus Nagellackentferner Gestank fast umgehauen. Er sah die kopflosen Dinosaurier und das chemische Schlachtfeld auf dem Spielteppich.
Tim, erklär mir das sofort.
Lena war das, brüllte Tim zurück. Sie hat meine Dinos getötet. Sie ist eine Hexe. Die Eltern standen fassungslos im Flur zwischen den beiden Kinderzimmern. Sie sahen sich an und zum ersten Mal mischte sich in ihre Verzweiflung eine echte, kalte Angst. Das hier waren keine normalen Streiche mehr. Das war gezielte, bösartige Zerstörung. Ihre Kinder sahen sie an und in ihren Augen brannte dieses gelbe, unheimliche Licht, das so gar nicht zu 6- und 7-jährigen Kindern passte.
Ich erkenne euch nicht wieder, flüsterte Frau Sonnenschein, die nun wirklich anfing zu weinen. Was ist nur aus unserer Familie geworden?
Kratzfuß hockte auf dem Türrahmen und putzte sich mit seiner winzigen Zunge die Krallen. Er war hochzufrieden, die lammfrommen Seelen waren fast vollständig unter dem Dreck des Hasses begraben. Morgen, kicherte er, morgen gehen wir in den Park, da gibt es andere Kinder.
Da gibt es Hunde.
Da gibt es so viele neue Opfer für meine kleinen fiesen Kröten.
Das Massaker im Kinderzimmer war vollbracht und die Kluft zwischen den Geschwistern war nun so tief wie ein Abgrund. Die Eltern wussten nicht mehr ein noch aus.
Sie ahnten nicht, dass sie bald eine Anzeige sehen würden, die ihre letzte Rettung sein könnte.
Ein bisschen frische Luft wird uns allen gut tun,
sagte Frau Sonnenschein mit einer Stimme, die so brüchig klang wie altes Pergament. Sie hatte dunkle Ringe unter den Augen und ihre Hände zitterten leicht, als sie die Kühltasche mit den gesunden Apfelschnitzen und den Dinkelstangen packte. Herr Sonnenschein nickte nur stumpf. Er hatte den ganzen Vormittag damit verbracht, die Köpfe der Plastikdinosaurier mit Sekundenkleber zu retten. Vergeblich.
Lena und Tim saßen auf der Rückbank des Autos wie zwei hochexplosive Bomben.
Sie sprachen kein Wort, aber die Luft zwischen ihnen knisterte vor Feindseligkeit. Kratzfuß saß auf Lenas Kopfstütze und polierte seinen winzigen Dreizack.
Schaut euch das an, kicherte er.
Draußen gibt es so viele Kinder, die noch lachen.
So viele Kinder, die denken, das Leben wäre ein Ponyhof.
Wollen wir ihnen nicht mal zeigen, wie ein richtiger Teufel reitet?
Als sie im Stadtpark ankamen, war es ein herrlicher Frühlingstag. Überall auf den Decken saßen Familien. Hunde jagten Frisbees hinterher. Und im großen Abenteuerspielplatz herrschte fröhliches Geschrei.
Die Sonnenscheins ließen sich auf einer Wiese in der Nähe des Sandkastens nieder.
Geht doch ein bisschen spielen, bat Frau Sonnenschein fast flehentlich. Vielleicht findet ihr neue Freunde.
Kratzfuß schlug Purzelbäume vor Vergnügen. Freunde, spottete er.
Schau dir das Mädchen da vorne an.
Lena, die mit dem riesigen Schokoladeneis und dem schneeweißen Kleidchen. Sie sieht viel zu sauber aus, findest du nicht? Und schau mal, wie sie ihr Eis genießt. Ein kleiner Stoß, ein kleiner Rempler.
das Weiß wird braun. Das wäre doch ein Kunstwerk.
Der Parkbesuch war der Wendepunkt gewesen, aber nicht zum guten. Kratzfuß merkte, dass er die Sonnenscheins nun endgültig dort hatte, wo er sie wollte. In einem Zustand der totalen Lähmung, im Haus in der Fliederstraße, wurde nicht mehr gelacht, nicht mehr musiziert und schon gar kein Kräutertee mehr getrunken. Es herrschte Belagerungszustand. Lina und Tim hatten sich nach der Rückkehr aus dem Park in ihre Zimmer verschanzt, aber nicht, um über ihre Taten nachzudenken. Kratzfuß flitzte zwischen den beiden Zimmern hin und her und trieb sie zu neuen Höchstleistungen des Unfugs an. Warum nur im Haus bleiben? Kicherte der Teufel und rieb sich die Klauen. Die Nachbarn haben auch schöne Gärten und dieser fette Kater von Frau Müller von nebenan, der ist doch viel zu langsam. Oder nicht? Lina grinste boshaft. Sie schnappte sich eine Packung alter Wasserbomben, die sie im Keller gefunden hatte, füllte sie aber nicht mit klarem Wasser, sondern mit einer klebrigen Mischung aus abgestandenem Saft und Spülmittel. Tim wiederum hatte sich Papas Werkzeugkasten geschnappt. Er verstand zwar nicht viel von Technik, aber er wusste genau, wie man mit einer Zange die Ventile an den Fahrrädern der Nachbarn so verbog, dass sie nie wieder Luft hielten. »Bernhard, wir müssen etwas tun«, flüsterte Frau Sonnenschein im Wohnzimmer. Sie saß im Halbdunkel, weil Lina die Glühbirnen der Stehlampen gelockert hatte. Frau Müller hat schon dreimal angerufen, ihr Kater ist nass und klebt und Herr Weber von gegenüber hat zwei platte Reifen. Herr Sonnenschein starrte auf die Zeitungsanzeige der Burggroselreisen GmbH, die er wie einen Rettungsanker in der Hand hielt. Sein Entschluss stand fest, aber er hatte Angst. Die Anzeige versprach Hilfe, aber sie wirkte auch unheimlich. »Ich habe die Nummer gewählt«, sagte er mit belegter Stimme. Ein Mann mit einer Stimme wie zerbrechendes Glas hat abgenommen. Er sagte, er sei Graf Klink, er klang merkwürdig, aber er hat versprochen, dass sie sich um Härtefälle wie unsere Kinder kümmern. Oben auf der Treppe lauschte Kratzfuß. Zum ersten Mal seit seiner Ankunft in der Fliederstraße spürte er ein unangenehmes Ziehen in seinem kleinen roten Schwanz. »Graf Klink«, murmelte er, »das ist doch der Verrückte mit dem Klinkentick. Wenn der hier auftaucht, wird's ungemütlich.« Er hüpfte auf Tims Schulter. »Schnell, kleiner Koch! Wir müssen das Haus verbarrikadieren. Wenn die kommen, zeigen wir ihnen, wer hier das Sagen hat.«
Tim und Lina fingen an, Möbel vor ihre Türen zu schieben. Sie benutzten Klebestreifen, um Stolperfallen im Flur zu spannen. Und Lina füllte kleine Becher mit Murmeln, die sie auf der obersten Treppenstufe platzierte. Sie bereiteten sich auf eine Schlacht vor. Doch die Burggruselreisen GmbH ließ sich nicht hetzen. Der Graf am Telefon hatte gesagt, sie würden erst am Freitagabend kommen. Bis dahin hatten die Kinder noch 3 Tage Zeit, um die Nachbarschaft in den Wahnsinn zu treiben. Und Kratzfuß sorgte dafür, dass jede Minute genutzt wurde. Er ließ die Kinder die Gartenmöbel der Nachbarn mit Nagellack bemalen und die Postkästen mit Senf füllen. Herr und Frau Sonnenschein sahen nur noch zu, sie hatten aufgegeben zu schimpfen, sie warteten nur noch auf Freitag. Sie träumten von dem Schlemmerwochenende, das in der Anzeige erwähnt worden war. Ein Ort namens Villa Schlemmerglück, wo es keine Kinder, keine Schreie und vor allem keine kleinen roten Teufel gab.
Noch 3 Tage, hauchte Herr Sonnenschein, während er hörte, wie oben ein schwerer Schrank mit einem lauten Knall umkippte. Noch 3 Tage, dann holt sie der Bus ab. Kratzfuß grinste, aber sein Herz klopfte schneller. Er wusste, dass die Burggruselreisen GmbH keinen normalen Erzieher schickte. Er wusste, dass jetzt ein Gegner kam, der keine Angst vor Wasserbomben oder Stolperfallen hatte. Der Krieg in der Fliederstraße ging in seine letzte, fieseste Runde, bevor der große schwarze Bus am Freitagabend um die Ecke biegen würde.
Es war Mittwochmorgen und die Fliederstraße sah aus, als wäre ein kleiner boshafter Wirbelsturm durch die Vorgärten gefegt. Kratzfuß hatte die ganze Nacht nicht geschlafen. Er war in einem regelrechten Rausch. Seht euch das an, zischte er, während er abwechselnd auf Linas und Tims Schultern landete. Die Welt da draußen denkt immer noch, ihr wärt die süßen Sonnenscheinkinder. Wollen wir ihnen nicht mal zeigen, wie ein richtiger Sonnenbrand aussieht? Lina und Tim brauchten keine zweite Aufforderung. Der Einfluss des Schulterteufels war nun so stark, dass sie sich kaum noch an die Zeit erinnerten, in der sie Gänseblümchen geflochten hatten. Unter Kratzfuß Anleitung begannen sie eine Operation, die sie das große Chaos nannten. Zuerst war der Garten von Herrn Weber dran, dem passionierten Rosenzüchter von gegenüber. Während Herr Weber noch friedlich schlummerte, schlichen die beiden über den Zaun. Kratzfuß hatte eine glänzende Idee.
Schau mal, diese hässlichen roten Blumen, viel zu ordentlich. Wäre es nicht toll, wenn sie alle, blau wären?
Lina hatte eine Sprühdose mit azurblauer Lackfarbe aus der Garage stiebitzt. Binnen 10 Minuten waren Herr Webers preisgekrönte Teerrosen in ein giftiges Schlumpfblau getaucht. Tim krönte das Werk, indem er die Gartenzwerge im Kreis aufstellte und ihnen mit Papas wasserfestem Filzstift böse Piratenaugenklappen verpasste. Doch das war erst das Aufwärmtraining. Als die Sonne höher stieg, nahmen sie sich die Post der gesamten Straße vor. Kratzfuß liebte es, Dinge zu vertauschen.
Hier, Tim!
Die Mahnung von Haus Nummer 12 gehörte in den Kasten von Haus Nummer 55 und der Liebesbrief von der jungen Dame in Nummer 8, den stecken wir dem griescremigen Hausmeister in die Zeitung. Gegen Mittag war die Fliederstraße im Ausnahmezustand. Frau Müller suchte verzweifelt ihren Kater, der nun nicht mehr klebte, aber dafür knallrote Pfoten hatte, weil Lina ihn durch eine Schale mit Lebensmittelfarbe gejagt hatte. Überall hörte man Türen knallen und wütende Nachbarn schreien. Eine Traube von Menschen versammelte sich vor dem Haus der Sonnenscheins.
Herr Sonnenschein, kommen Sie raus!
Brüllte Herr Weber und fuchtelte mit einer blau besprühten Rose in der Luft herum. Ihre Kinder haben meinen Garten hingerichtet. Drinnen im Wohnzimmer saßen Herr und Frau Sonnenschein hinter den fest verschlossenen Jalousien. Sie wagten kaum, das Licht anzuschalten. Bernhard, sie bringen uns um, flüsterte Frau Sonnenschein und hielt sich die Ohren zu, um das Gebrüll draußen und das hämische Lachen ihrer Kinder im ersten Stock auszublenden. Glaubst du, dieser Graf Kling kommt wirklich? Glaubst du, er kann uns retten? Herr Sonnenschein starrte auf den Kalender. Er hatte den Freitag fettrot umkreist. Er kommt, Schatz, er sagte. Der Bus der Burgruse-Reisen GmbH verspätet sich nie, er sagte. Wir sollen uns keine Sorgen machen. Der Graf persönlich würde sich ein Bild von der Lage machen. Er strich über ein Hochglanzprospekt, den er heimlich unter dem Sofa versteckt hatte. Es war der Prospekt der Villa Schlemmerglück. Nur noch 2 Tage, dann sitzen wir am Pool. Wir werden Hummer essen und Wein trinken, der so teuer ist, dass man ihn kaum aussprechen kann. Und hier wird es endlich still sein. Oben im Flur feierten Lina und Tim ihren bisher größten Sieg. Sie hatten die Treppe nun vollständig in eine Rutschbahn verwandelt, indem sie 3 Tuben Gleitmittel und eine Flasche Speiseöl darauf verteilt hatten. Kratzfuß hockte auf dem Geländer und beobachtete die aufgebrachte Menge vor dem Haus.
Sollen sie nur kommen!
Kicherte er. Wenn dieser Graf auftaucht, werden wir ihn mit einer Salve aus klebrigen Wasserbomben begrüßen. Niemand unterwirft die Teufelskröten der Fliederstraße. Doch in seinem Inneren spürte Kratzfuß ein leises Zittern. Er wusste, dass Graf Kling nicht wegen der Rosen oder der Briefe kam. Er kam wegen ihm, er kam, um die Ordnung wiederherzustellen, die ein kleiner Schulterteufel so gründlich zerstört hatte. Der Donnerstag stand bevor, der letzte Tag der Freiheit, bevor das schwarze Gefährt der Burgruselreisen GmbH den Asphalt der Fliederstraße küssen würde. Die Eltern träumten vom Schlemmen, die Kinder planten die
von de Graf in Schloss Blinkenstein suchte bereits den passenden eiskalten Schlüssel für die schwerste Tür seiner Sammlung heraus.
Es war Donnerstagabend, die letzte Nacht vor der Ankunft des großen schwarzen Busses. In der Fliederstraße herrschte eine unheimliche Stille, unterbrochen nur durch das gelegentliche hysterische Schluchzen von Frau Müller, die ihren immer noch bunten Kater suchte. Die Nachbarn hatten sich in ihre Häuser verbarrikadiert, als stünde eine Zombie-Apokalypse, bevor niemand wagte es mehr, auch nur einen Fuß vor die Tür zu setzen, solange die Sonnenscheinmonster auf freiem Fuß waren. Im Haus der Sonnenscheins hatte Kratzfuß das Kommando über die Küche übernommen.
»Morgen kommen sie uns holen«,
krächzte der kleine rote Teufel und tanzte auf der Dunstabzugshaube. Aber wir gehen nicht ohne ein ordentliches Abschiedsfeuerwerk. Lena, schau dir den Kühlschrank an. Da steht die große Sahnetorte für Omas Geburtstag. Und Tim, im Vorratsschrank ist das ganze Mehl und die Eier. Wir werden dieses Haus in eine einzige klebrige Teigfalle verwandeln. Lena und Tim, deren Augen nun fast dauerhaft in diesem unheimlichen Gelb leuchteten, gehorchten wie ferngesteuert. Sie mischten Sahne, Mehl, Eier und, auf Kratzfuß speziellen Wunsch, eine ordentliche Portion Fischsauce aus dem Asialaden zusammen. Diese Mischung füllten sie in Eimer, die sie über jeder einzelnen Tür im Haus positionierten. Wer auch immer am nächsten Tag eintreten würde, sollte als wandelnder, stinkender Pfannkuchen enden.
Papa? Mama?
Rief Lina mit einer Stimme, die so süßlich falsch klang, dass es einem die Nackenhaare aufstellte. Wir haben eine Überraschung für euch im Flur. Die Eltern, die sich im Schlafzimmer eingeschlossen hatten, antworteten nicht. Sie saßen auf der Bettkante und starrten auf ihre bereits gepackten Koffer. In diesen Koffern befanden sich keine Alltagsklamotten, sondern elegante Abendgarderobe für die Villa-Schlemmerglück. Herr Sonnenschein hatte sogar seine Manschettenknöpfe poliert.
»Nur noch ein paar Stunden, Bernhard«, flüsterte Frau Sonnenschein. Sie hielt einen Prospekt in der Hand, auf dem ein Buffet abgebildet war, das so lang war wie ein Fußballfeld.
Hummer, Austern, Rehrücken in Rotweinsauce und kein einziges schreiendes Kind. Der Graf hat versprochen, dass sie pünktlich um 18 Uhr da sind. Er sagte, der Bus der Burggruselreisen GmbH sei für Kinder wie Lina und Tim wie ein schwarzes Loch.
»Wer einmal drin ist, kommt erst wieder raus, wenn er lammfromm ist.« Herr Sonnenschein nickte mechanisch.
»Ich hoffe, er nimmt doch diesen Geist mit, den ich manchmal im Augenwinkel sehe.«
»Hast du das auch bemerkt?«
»Dieses kleine rote Funkeln auf ihren Schultern.«
Frau Sonnenschein schloss die Augen.
»Ich will gar nichts mehr sehen, Bernhard.«
»Ich will nur noch essen, lange und viel essen.«
Während die Eltern vom Schlemmen träumten, vollendete Kratzfuß sein Meisterwerk. Er ließ die Kinder die Wände im Wohnzimmer mit Ketchup
verschönern
und die wertvollen Teppiche mit Rasierschaum einsprühen. Das Haus Sonnenschein war kein Zuhause mehr. Es war eine Ruine der Erziehung.
»Morgen kommt der Graf«, murmelte Kratzfuß und setzte sich auf den Türrahmen. Er rieb sich seinen winzigen Dreizack.
»Er denkt, er kann mich einfangen. Er denkt, er kann meine kleinen Teufel läutern, aber er kennt meine neue Geheimwaffe nicht.«
Er blickte auf die Kinder, die völlig erschöpft, aber mit einem bösartigen Grinsen inmitten des Chaos saßen. »Wenn der Bus kommt, werden wir nicht einsteigen.
Wir werden die Reifen aufschlitzen und den Fahrer mit faulem Obst bewerfen.«
Doch tief in seinem Inneren spürte Kratzfuß, dass der Graf von Schloss Klinkenstein ein gewöhnlicher Gegner war.
In der Ferne, weit über den Dächern der Stadt, schien der Himmel bereits ein wenig dunkler zu werden, als würde ein großer, schwarzer Schatten näher rücken.
Der Donnerstag neigte sich dem Ende zu. Die letzte Nacht der Freiheit war angebrochen, Lina und Tim schliefen inmitten von Mehlstaub und Ketchupflecken ein, während ihre Eltern von Trüffelbutter und Stille träumten. Und in der Zentrale der Burggruselreisen GmbH polierte Graf Klink bereits die Griffe des großen schwarzen Busses und suchte ein Schloss aus, das besonders schwer zu knacken war.
14:55 Uhr. Die Fliederstraße hielt den Atem an. Hinter den Gardinen der Nachbarhäuser glühten die Augen der Neugierigen. Im Haus der Sonnenscheins war die Luft dick von Fischsauce und Bosheit. Lina und Tim standen bewaffnet mit Eimern voller klebrigem Teig hinter der Haustür. Kratzfuß hockte auf dem Türknauf und kicherte. Gleich ist es soweit. Wenn die Klinke nach unten geht, bricht das Chaos los. Niemand entkommt dem Teigvulkan. Pünktlich um 18 Uhr schob sich ein Schatten um die Ecke, der so lang und schwarz war, dass er die Straßenlaternen förmlich auszusaugen schien. Ein gigantischer, mattschwarzer Bus der Burg Gruselreisen GmbH rollte lautlos vor das Haus. Er hatte keine Fenster, nur spiegelnde Flächen, in denen sich das Grauen der Straße verzerrt widerspiegelte. Auf der Seite prangte in silbernen Lettern:
Wir bringen Ordnung, wo der Teufel tanzt.
Die Tür des Busses öffnete sich mit einem schweren, hydraulischen Seufzen heraus, trat Graf Klink. Er trug seinen staubigen, schwarzen Gerock und sein Gesicht war so bleich wie der Mond über einem Friedhof. In seiner Hand hielt er einen Schlüsselbund, der im Abendlicht wie 1000 kleine Messer funkelte. Er ging nicht auf das Haus zu.
Er schien eher darauf zuzugleiten.
Jetzt!
Schrie Kratzfuß.
Lina und Tim rissen die Tür auf und kippten ihre Eimer. Eine Lawine aus klebrigem Sahnefischmehlgemisch schoss nach draußen. Doch Graf Klink hob nur eine Hand. Mit einer einzigen eleganten Bewegung wirbelte er seinen Schlüsselbund im Kreis. Ein plötzlicher eisiger Luftzug entstand, der den Teig mitten in der Luft gefrieren ließ. Die klebrige Masse klatschte als harter, stinkender Eisblock zu Boden, direkt vor die Füße des Grafen. Er hatte keinen einzigen Spritzer abbekommen. Ungezogen krächzte der Graf und seine Augen fixierten die Kinder so eisig, dass das gelbe Leuchten in ihren Pupillen augenblicklich zu flackern begann. Sehr ungezogen. Aber für solche Fälle habe ich ein ganz besonderes Zimmer reserviert. Er blickte an ihnen vorbei, direkt auf Kratzfuß. Und du, kleiner Ausreißer, du glaubst wohl, du könntest dich hinter Kindern verstecken? Ich habe eine Dose für dich dabei, die von innen mit Weihrauch und Ordnungssinn beschichtet ist. Kratzfuß stieß einen schrillen Schrei aus und wollte nach oben flüchten, doch Graf Klink war schneller. Er warf eine kleine silberne Kette in die Luft, die sich wie ein Lasso um den unsichtbaren Teufel legte. Mit einem kräftigen Ruck wurde Kratzfuß zu Boden geschleudert. Er war nicht besiegt, aber er war gefangen. In diesem Moment traten Herr und Frau Sonnenschein aus dem Schatten des Wohnzimmers. Sie trugen ihre feinsten Kleider, ihre Koffer fest umklammert. Sie sahen nicht einmal zu den Kindern, sie sahen nur den Grafen an. Nehmen Sie sie mit, fragte Herr Sonnenschein mit zitternder Stimme. Sie sind bereits auf der Passagierliste, antwortete der Graf und wies mit einem langen Finger auf den Bus. Ich habe das Schloss der schweigsamen Klinken für Sie ausgesucht. Dort gibt es keine Sahnetorten, dort gibt es nur harte Arbeit und Wände, die jede Lüge sofort als Echo zurückwerfen. Sie werden dort viel Zeit zum Nachdenken haben.
Zwei kräftige, schattenhafte Gestalten in schwarzen Uniformen traten aus dem Bus und packten Lina und Tim sanft, aber unnachgiebig unter den Armen. Die Kinder wollten schreien, sie wollten toben, doch als sie die Klinke des Busses berührten, wurde ihr ganzer Körper schwer und müde. Sie wurden förmlich in den Schlund des Busses gesogen. Und nun zu ihnen, sagte der Graf zu den Eltern, er schnippte mit den Fingern. Und ein hellweißes Taxi mit der Aufschrift Schlemmer Express rollte direkt hinter dem Bus vor. Die Villa Schlemmer Glück erwartet sie. Das Buffet ist bereits eröffnet. Ich empfehle das Wachtelmus und den 19 und Sei von unser Bordeaux. Genießen Sie die Stille, Sie haben sie teuer bezahlt. Frau Sonnenschein warf einen letzten Blick auf ihr zerstörtes Haus, auf den stinkenden Teigblock auf der Treppe und auf ihre Kinder, die nun hinter den spiegelnden Scheiben des Busses verschwunden waren. Dann dachte sie an den homopharen Wir Bernhard, sagte sie entschlossen. Das Taxi brauste davon, direkt in Richtung Luxus und Völlerei. Die Eltern lachten bereits wieder, als sie die erste Flasche Sekt im Wagen öffneten. Graf Klink stieg in seinem Bus,
Er setzte sich an Steuer und blickte in den Rückspiegel auf die beiden kleinen Teufel, die nun völlig eingeschüchtert auf den harten Sitzen hockten. Kratzfuß zappelte in seiner Kette auf dem Armaturenbrett.
Wir machen jetzt eine Reise, flüsterte der Graf.
Eine Reise, die ihr niemals vergessen werdet.
Das Schloss wartet schon und glaubt mir, die Klinken dort sind sehr, sehr streng. Mit einem tiefen Grollen setzte sich der Bus in Bewegung.
Die Fliederstraße war endlich frei. Die Ruhe kehrte zurück, während der schwarze Wagen im Nebel der Nacht verschwand.
Schicht im Schacht für heute. Wenn dir die Story gefallen hat, dann lass ein Abo da oder schau auf mein Profil nach, was ich so treibe. Wir hören uns beim nächsten Mal, wenn es wieder heißt, von gruselig bis heiter und tödlich mit Hajo Danke. Bis dahin, haltet die Ohren steif und bleibt mir gewogen.